Ja, wenn man sich selbst irgendwie treu bleibt und das auch vertritt, was man selbst fühlt und welche Werte man selbst vertritt, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil man so auch nur authentisch bleiben kann, aber auch irgendwie Spaß und Freude an der Sache haben kann und da einer Leidenschaft nachgeht.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von New Social Economy, unseres Podcasts zu Sozialunternehmertum und Menschen, die Wirtschaft und Gemeinwohl im Blick haben. Mein Name ist Walter.
Und ich bin Vicky und unsere Gästin heute ist Marie Pippert. Marie ist mit ihren beiden Schwestern Mitgründerin von O'Clean aus Hamburg, einer Initiative, die sich für eine saubere, müllarme Stadt Hamburg einsetzt. Und Marie, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Hallo.
Ja, moin. Vielen Dank für die Einladung. Du hast schon sehr gut beschrieben. Ich bin Marie aus Hamburg und gemeinsam mit meinen Schwestern habe ich vor gut 2 Jahren O'Clean gegründet, weil wir einfach aktiv werden wollten. Wir haben ewig lange über gute Taten, über gute Themen und Nachhaltigkeit gesprochen und dachten uns, so geht's nicht weiter. Wir wollen anpacken und selbst was machen. Und haben einfach angefangen, den Müll von den Straßen zu sammeln und tatsächlich Müll sammeln hinzugehen. Denn selbst eine Stadt wie Hamburg, die auf den ersten Blick sehr, sehr sauber erscheint, hat doch sehr viel Müll zu bieten. Und genau, so haben wir angefangen, Müll zu sammeln. Es haben sich sehr, sehr schnell uns sehr viele Leute angeschlossen. Und dadurch wuchs O'Clean immer mehr. Und jetzt, 2 Jahre später, halten wir Workshops, Weiterbildungen, Firmen-Cleanups führen wir durch, gehen an Schulen und möchten einfach den Menschen dieses Müllthema näher bringen, weil uns alle das ja was angeht. Wir alle produzieren tagtäglich Müll.
Ja, Marie, als Hamburger freue ich mich natürlich, dass ihr Hamburg säubert und dass ihr euch dafür einsetzt. Du hast eben schon sehr gut erläutert, was ihr tut und wie ihr das tut. Und das Wozu ist mir nicht so ganz klar. Also ich meine, klar, ihr wollt was dazu beitragen, dass die Stadt sauber wird. Aber ich meine, es gibt ja eine Müllabfuhr. Ja. Es gibt eine Kommune, die dafür verantwortlich ist. Was ist eure Rolle dabei?
Ja, wir wollen gar nicht der Stadtreinigung ihren Job wegnehmen. Die machen das schon sehr, sehr gut. Und es geht uns auch gar nicht um das Müllsammeln selbst, denn das ist auf jeden Fall nicht die Lösung des großen Problems, sondern es geht uns vielmehr darum, Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken und so ein bisschen in den Köpfen der Menschen was zu bewegen. Und ich glaube, jeder, der einmal bei einem Cleanup von uns teilgenommen hat und eine Stunde lang Kippenstummel gesammelt hat oder kleine Konfetti-Fetzen vom Boden aufgehoben hat, bei dem passiert wirklich was im Kopf. Und wir haben die Hoffnung, dass die Menschen dadurch auch ein bisschen ihren Lifestyle anpassen. Und wir bekommen sehr oft das Feedback, dass beispielsweise rauchende Menschen dann nach so einem Cleanup ihre Kippe nicht mehr auf den Boden werfen. Und das ist eher das Ziel, diese Aufklärung zu tätigen. Und das Cleanup selbst macht sehr viel Spaß, aber ist eher Mittel zum Zweck und auf keinen Fall die Lösung des großen Problems.
Also ihr habt dann so eine Art Bildungsaufgabe oder Erziehungsauftrag.
Ja, auf jeden Fall. Aber das Ganze versuchen wir auf jeden Fall ohne erhobenem Zeigefinger durchzuführen, weil das unserer Meinung nach nicht sehr zielführend ist, sondern wenn man sich mal unsere Social Media Kanäle oder Website anguckt oder unser komplettes Auftreten, es ist sehr bunt, es ist sehr laut, aber soll auf jeden Fall auch Spaß machen. Und diese Clean-ups, das ist mein Müllsammeln, viele Leute können sich auf jeden Fall was Schöneres für ihre Freizeit vorstellen. Aber trotzdem fragen jetzt gerade durch die Corona-Zeit uns immer mehr Leute, wann ist das nächste Clean-up? Und ich vermisse es so, weil es einfach einen Event-Charakter bei uns auch so ein bisschen hat. Die Leute kommen und sammeln Müll, danach gibt es ein Bierchen, eine Limo, man kann sich austauschen und es macht tatsächlich Spaß. Also Müllsammeln kann Spaß machen. Aber dabei lernt man auch was. Wir vermitteln auch Informationen. Gerade jetzt durch die Corona-Zeit hat Social Media uns sehr viel weitergeholfen, weil wir dadurch immer wieder Wissen vermitteln und das sehr, sehr gut ankommt.
Ich finde das total spannend, was ihr macht, zumal ihr diesen theoretischen Aspekt komplett abdeckt durch die Bildung und die Aufklärung und dann aber auch eben durch die Aktion und aber mit den Aktionen natürlich auch praktisch was tut. Wie kam dir auf die Idee, das zu kombinieren?
Wir lieben Events auch und lieben es auch, das zu organisieren. Und wir haben halt schnell gemerkt, dass Ja, gerade Hamburger und Hamburgerinnen sind dann doch manchmal so die Norddeutschen ein bisschen zurückhaltender. Ich kenne das nur von Freunden aus Köln beispielsweise. Die Rheinländer sind dann irgendwie doch offener und sind direkt bei was Neuem dabei. Und ich glaube, dass gerade in Hamburg oder die Norddeutschen dann manchmal ein bisschen gelockt werden müssen. Und wir gemerkt haben, durch diesen Eventcharakter, ja, sind sie dann schneller interessiert und diese Hemmschwelle ist dann vielleicht geringer. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Wir hatten ganz am Anfang einen nachhaltigen Weihnachtsmarkt organisiert, wo es nicht die typischen Öko-Strickmützen gab oder sowas, sondern es war sehr unkonventionell, es war sehr bunt, viele junge Marken waren vertreten und es hat einfach Spaß gemacht. Und da haben wir schnell gemerkt, dass das super gut ankam. Wir waren noch ganz neu, es kannte uns kein Mensch, trotzdem sind 1000 Leute gekommen. Und das kam super an und da haben wir schnell gemerkt, es macht uns Spaß, es hat einen hohen Aufmerksamkeitsfaktor und wir haben tolles Feedback bekommen und dachten uns, okay, so kann es laufen und so können wir auf jeden Fall diesen Bildungsauftrag weiter, ja, verbreiten.
Also für alle, die jetzt Lust bekommen haben, bei einer der Aktionen mitzumachen, es gibt auf www.oclean.hamburg mehr Informationen. Da ist das ist eine sehr schöne Webseite, wie ich finde. Der Titel darauf ist: Räumen wir unser Hamburg auf oder räumen wir unser Viertel auf? Und der Name sticht natürlich ins Auge. Es sind Wellen zu sehen auf der Webseite, ganz bunte. Es ist ein Kompositum oder ein eigentlich Neologismus, eine Wortneuschöpfung aus Ocean und Cleaning. Warum der Ocean-Aspekt darin?
Genau, das werden wir oft gefragt, weil wir natürlich nicht direkt am Ocean sind, sondern in der Stadt selber. Aber dadurch, dass der Müll auch hier auf den Straßen landet und wir sind trotzdem in einer Stadt am Wasser, an der Elbe beispielsweise, und durch den Wind treibt auch der Müll in die Elbe und durch die Elbe gelangt der Müll auch in die Nordsee. Und am Anfang haben viele Leute gesagt, ach, ihr müsst irgendwie ins Ausland, da wo es richtig schlimm ist und hier doch nicht in Hamburg. Aber auch hier vor der eigenen Haustür können wir unseren Beitrag leisten und Prävention betreiben, dass auch hier durch den Müll in der Stadt der Müll nicht letztendlich im Meer gelangt. Und das ist auch eine wichtige Kette, die man nicht vergessen darf. Und genau, deshalb dachten wir, Ocean und Clean, das passt gut zusammen, obwohl wir nicht direkt am Ocean sind.
Na, es ist ja einigermaßen maritim in
Genau.
Hamburg. Ich finde spannend, dass ihr euch so an der Schwelle Bildung und Handlung bewegt und auch auf der anderen Seite zwei, ja, man könnte sagen, Stakeholder eigentlich in die Pflicht nehmt oder also durch eure Aktionen in die Pflicht nehmt, bewusst oder unbewusst, einmal die Zivilgesellschaft, aber auch berührt ihr ja die kommunale Verantwortung, eine Stadt sauber zu halten. Wie ist das, also wie bewertet ihr für euch dieses Spannungsverhältnis aus individueller Verantwortung und eigentlich ja der Verantwortung des Staates oder der Stadt?
Ja, das ist ein sehr spannender Punkt, der uns auch immer wieder auffällt, dass viele Leute gerne natürlich die Verantwortung von sich weglenken. Oftmals, wenn wir Workshops gegeben haben oder uns mit Leuten unterhalten, dann sagen die, ja, aber wir als Konsumenten, das ist doch nicht unsere Verantwortung. Es muss was von ganz oben passieren. Es müssen Verbote und Regeln aufgestellt werden. Und das sehen wir genauso. Dennoch glaube ich, dass es ein Verhältnis gibt, also eine sehr wichtige Spannung dazwischen, aber man kann von allen Seiten etwas bewirken. Und ich glaube, dass wir alle in einer Verantwortung stehen, sowohl die Konsumenten als auch die Hersteller, die Firmen. Jeder Mensch kann seinen Beitrag dazu leisten, ob man jetzt als individuelle Person oder als Firma dahinter steht. Deshalb versuchen wir haben halt einen guten Zugang zu der Zivilgesellschaft. Wir können die Leute easy ansprechen. Und da versuchen wir über diese Art und Weise die Menschen zu erreichen. Dennoch wollen wir natürlich auch bei den Firmen anknüpfen, bei den bei den Politikern, bei den Herstellern, dass wir auch Petitionen unterschreiben und ja auch dort aktiv sind, dass auch von ganz oben was passiert. Denn nur durch Verbote kann wirklich etwas passieren, denke ich. Auch gerade dieses Thema Nachfrage und Angebot. Eine kleine Anekdote dazu. Ich weiß noch, meine Mutter ist mal in den Supermarkt gegangen und dort gab es immer Plastiktüten. Und irgendwann waren diese Plastiktüten weg und dann gab es Stoffbeutel. Und dann stand, wir haben keine Plastiktüten mehr. Und sie hat sich natürlich gefreut. Ein paar Wochen später ist sie wieder in den Supermarkt, wo dann wieder die Plastiktüten dort waren. Und dann ist sie ganz empört zu einem Mitarbeiter gegangen und meinte, ja, aber sie haben sie doch schon abgeschafft. Was ist denn hier los? Und der Mitarbeiter meinte, ja, die Kunden waren ganz empört und wollten ihre Plastiktüten zurückhaben und meinten, dass sie sonst in einen anderen Supermarkt gehen. Und daraufhin haben sie wieder diese Plastiktüten in ihrem Laden angeboten. Und ja, das zeigt auch wieder so, okay, die Hersteller hören auf die Konsumenten. Und ja, da ist es ein sehr kritisches Zusammenspiel, weshalb ich glaube, dass wir auch in der Verantwortung stehen, da Zeichen zu geben, was wir wollen, was wir brauchen und die Hersteller genauso reagieren können.
Beschreib doch noch mal kurz, weil ich das noch nicht so genau verstanden habe, wie bereitet ihr so ein Clean-Up-Event vor? Wie kommt ihr an die Leute ran? Wie organisiert ihr das? Wie geht ihr dann vor konkret in der Umsetzung? Ist das ein Nachmittag? Ist das ein ganzer Tag? Wie auch immer? Kriegt jeder irgendwie einen Gummihandschuh, eine Greifzange in die Hand oder so, ne? Und danach steht er noch zusammen und trinkt eine Limo oder ein Bier. Und wie ist dann das Follow-up? Also was passiert denn danach? Also ist das dann eine Community, die sich wieder trifft oder so, wenn du mal so einen Prozess beschreiben würdest, wie das konkret abläuft?
Sehr gerne. Natürlich hat sich jetzt durch die Corona-Zeit das alles ein bisschen verändert. Aber ein klassisches Cleanup läuft so ab, dass wir neuerdings ein Lastenfahrrad haben, ein E-Lastenfahrrad, was bei der Oma in der Garage steht. Und da wird das erstmal abgeholt und dann zu unseren Eltern in die Garage gefahren, denn da ist unser Lager momentan, wo das Equipment steht. Sprich, wir haben Eimer, die auswaschbar sind, die werden dann ins Lastenfahrrad geladen, genauso wie Greifzangen und Handschuhe, die wir von der Stadtreinigung gestellt bekommen. Und ja, die kann man auch einfach in die Waschmaschine danach schmeißen. Und dann packen wir noch ein paar Getränke ein, die wir auch von Unternehmen gesponsert bekommen. Und dann noch ein bisschen Infomaterial. Wir haben auch einen Holzstand, den unsere Werkstudentin mit ihrem Vater zusammengebaut hat, wo auch viel Infomaterial draufsteht. Und das packen wir dann alles zusammen und radeln dann zu dem Ort unserer Begierde, zu dem Müll-Hotspot, den wir uns ja immer neu suchen. Wir haben auch eine Rubrik auf der Website, wo Leute uns einen Müll-Hotspot schicken können, wenn sie sagen, okay, hier vor meiner Haustür ist es super dreckig, kommt doch bitte mal hierher, dann checken wir das aus und fahren auch dann nächstes Mal dorthin. Und zuvor, ungefähr 2 Wochen vorher, kündigen wir über Social Media, über einen Newsletter und auch auf unserer Website das nächste Cleanup an und erinnern dann immer wieder mal gerne. Und manchmal ist es auch ein Kooperations-Cleanup mit einer anderen Hamburger Firma, um ja noch mehr Aufmerksamkeit auf dieses Event zu lenken. Und dann kommen wir an und bauen das Equipment auf und dann kommen schon die ersten Leute. Es ist immer sehr unterschiedlich, wie viele Menschen kommen. Das läuft alles ohne Anmeldung, damit bloß nicht die Hemmschwelle zu groß ist, um zu kommen. Natürlich mit Corona müssen wir es jetzt ein bisschen handeln, dass die Leute nicht alle auf dem Haufen sind. Aber vor Corona war es sehr locker, dass wir genau einfach gesagt haben, kommt vorbei zu einer Uhrzeit. Und dann kamen die Leute, es kamen schon ja 100 Leute zu unseren Cleanups. Also es ist natürlich auch wetterabhängig. Wozu ich sagen muss, dass wir bis jetzt bei jedem Cleanup Sonnenschein hatten und das in Hamburg. Also das müssen die Karma-Punkte sein wahrscheinlich. Da hatten wir super viel Glück. Genau, und dann werden die Leute mit Equipment ausgestattet. Es gibt verschiedene Handschuhgrößen. Jeder schnappt sich einen Handschuh, eine Greifzange und einen Eimer und dann geht's los. Es wird jeder Müll gesammelt. Wir separieren Glas und Pfand, und die Pfandflaschen werden in den Mülleimer gestellt für Pfandflaschensammler und Sammlerinnen. Und den Glasmüll nehmen wir am Ende wieder mit im Lastenfahrrad und fahren zum nächsten Glascontainer. Und zuvor haben wir dann bei der Stadtreinigung das Cleanup angemeldet und die holen dann den Müll ab. Also am Ende, wenn alle Menschen ihren Müll in den Eimern uns den Müll zurückgebracht haben, tun wir den in bestimmte Säcke und wiegen dann den Müll, um natürlich auch zu gucken, wie groß die Ausbeute dann war. Das ist natürlich auch nicht sehr repräsentativ, wenn man beispielsweise sehr, sehr viele Kippenstummel oder Kronkorken gesammelt hat und beim nächsten Cleanup vielleicht einen Autoreifen oder so, dann ist die Kiloanzahl nicht unbedingt repräsentativ. Aber es ist trotzdem immer wieder schön zu sagen, oh, wir haben in einer Stunde 150 Kilo Müll gesammelt an einem vermeintlich sauberen Ort. Das ist natürlich immer eine schöne Referenz. Und ja, dann gibt's danach noch ein Bierchen, eine Limo, wie schon gesagt. Und wir verteilen auch immer Taschenaschenbecher, die wir auch gesponsert bekommen haben für die rauchenden Menschen, damit sie auch ihre Kippen nicht mehr auf den Boden werfen. Genau, und danach unterhalten wir uns auch immer gerne noch mit den Leuten. Es gibt natürlich Menschen, die auch immer wieder kommen, die richtige Clean-Up-Fans sind, und aber auch immer wieder neue Menschen. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich und aber sehr, sehr schön, dann die wiederkehrenden Menschen immer wieder zu sehen und sich auszutauschen und auch Feedback zu hören, dass sie sagen, okay, seit dem Cleanup habe ich das und das umgestellt oder ich habe die und die neue Alternative gefunden. Wir lernen ja auch immer wieder dazu, Hanna und ich, oder wir drei sind ja auch keine geborenen Müllexpertinnen, und deshalb ist es auch so schön, dass wir täglich dazu lernen.
Also für euer, also ich habe mir zur Vorbereitung auch auf dieses Gespräch, ich folge euch schon länger auf Instagram, seit ich weiß, dass es euch gibt. Und jetzt habe ich auch mal, um ein paar Beispiele zu nennen, was dabei rumkommt, mehrere hundert Flaschendeckel habt ihr mal gesammelt und oder Bierdeckel und auch irgendwie 100 Kilo Müll waren das bei der Aktion, die ich da gesehen hatte. Nur um die Dimension mal klar zu machen. Ich meine, man fragt sich schon, was passiert mit diesen Hunderten von Bierdeckeln, wenn ihr dann nicht da seid. Was wird aus denen? Kommen die in die Erde? Kommen die, was?
Ja, das ist unfassbar. Gerade jetzt, wo der Sommer losgeht und die Menschen natürlich gerne auf den Wiesen ihr Feierabendbierchen trinken. Das Beispiel, was du gerade nanntest, das war letzte Woche auf einer Alsterwiese, wo ich wirklich in einer halben Stunde 412 Kronkorken gesammelt habe. Und ich stand wirklich nur an diesem einen Ort und ich konnte eigentlich echt nur links und rechts meine Arme ausstrecken und diese Bierdeckel zu mir heranziehen. Das war wirklich absurd. Und da sind auch super viele Enten und Gänse immer unterwegs. Und das ist echt, diese Kronkorken und die Kippenstummel auf dieser Wiese, das war echt eine ganz andere Dimension. Und es ist einfach so traurig, weil die Mülleimer dort stehen und um die Wiese herum sind viele Mülleimer. Also wenn man die Wiese verlässt, muss man gezwungenermaßen an einem Mülleimer vorbei. Und ich finde es wirklich nicht zu viel verlangt, da seinen Kronkorken und die Kippe wieder mitzunehmen. Und auch wenn wir das Ganze immer mit viel Spaß verbinden und ohne erhobenem Zeigefinger und sehr bunt und alles schön, werde ich doch manchmal auch sehr wütend und frage mich manchmal, wie das sein kann, was in den Menschen vorgeht, auch nach dem Grillen, da ihre Wurstverpackungen liegen zu lassen. Das geht einfach nicht in meinen Kopf herein und verstehe ich einfach nicht. Und das macht mich dann doch auch manchmal ein bisschen wütend.
Ja, verstehe ich auch. Habt ihr das Gefühl, dass ihr auch, also mit den Aktionen, die ihr macht, beeinflusst ihr ja diejenigen, die mitmachen, wahrscheinlich auch die, die das sehen, die euch folgen, alle, die das jetzt hören, hoffentlich natürlich auch. Und ich merke immer wieder, was auch eine kleine Aktion doch irgendwie einen Impact hat. Ich wohne im schönen Prenzlauer Berg in Berlin und habe vorhin noch einen kleinen Spaziergang gemacht und da waren einfach eine Handvoll Klimaaktivisten, die eine dreispurige Straße kurz blockiert haben, um auf ihr Thema aufmerksam zu machen. Und ich war mit dem Fahrrad unterwegs und fühlte mich irgendwie dann total gut dabei und dachte, ja, haha, ich bin auf dem Fahrrad, wäre ich jetzt in diesem Auto gesessen, hätte ich mich wahrscheinlich irgendwie geärgert. Aber ich fand die Aktion so gut und habe dann doch länger darüber nachgedacht und werde das auch später noch tun. Und wie man mit so ein bisschen Ungehorsam vielleicht auch den einen oder anderen bewegt. Und die das machen, die mitmachen bei euch, die werden sich sicher auch so fühlen. Was ist mit der Politik? Hast du den Eindruck, die hört euch schon oder sieht euch schon? Und vielleicht beeinflusst ihr die auch bereits?
Ja, also noch einmal zu dem Punkt davor, zu den Leuten, die mitmachen und die uns sehen. Das ist echt immer irre, wie viele Passanten vorbeikommen. Und irgendwie am Anfang war es noch so, viele haben uns gefragt, ja, was macht ihr da eigentlich? Habt ihr irgendwas verbrochen? Müsst ihr irgendwie Sozialstunden ableisten? Wieso macht ihr das? Und mittlerweile hat sich dieses Cleanup-Thema, glaube ich, schon sehr etabliert, dass dann Leute vorbeikommen und sagen, ach, macht den Cleanup richtig cool weiter. So, danke, dass ihr das macht. Und das ist total irre. Wir kriegen jedes Mal von vorbeigehenden Menschen so tolles Feedback. Letzte Woche bei einem Cleanup sind joggende Menschen vorbeigekommen und haben einfach spontan mitgemacht, weil sie gesagt haben, oh toll, da hinten haben wir eine super vermüllte Ecke gesehen, gebt uns mal schnell einen Eimer, wir machen eben mit auf ihrer Joggingstrecke. Das ist dann immer schön zu sehen, dass auch die vorbeigehenden Menschen uns sehen, gerade auch mit unserem neuen bunten Lastenfahrrad, was sehr, sehr groß ist und sehr, sehr bunt. Das fällt natürlich auch auf und das ist super schön, dass die Leute uns da sehen und dann noch mehr Aufmerksamkeit auf das Thema gelenkt wird. Ja, zur Politik, das kann ich gar nicht so genau sagen. Wir haben uns bis jetzt auch gar nicht richtig politisch positioniert mit Oclean, sondern uns da eher so ein bisschen herausgehalten. Wobei wir jetzt auch langsam denken, okay, es muss halt auch wirklich was passieren, dass wir halt immer mal wieder bei Petitionen mitgemacht haben und dann doch auch Sachen unterschrieben haben und natürlich auch gewisse Gesetze unterstützen. Aber bis jetzt haben wir uns noch nicht wirklich mit Oclean politisch positioniert und engagiert. Und da hatten wir noch nicht viele Berührungspunkte, wo wir irgendwie sehen, okay, das fruchtet jetzt, die Aktion ist jetzt dort angekommen und dadurch, wo ist eine Veränderung entstanden. Aber das ist auf jeden Fall unser Plan, dass wir dort Veränderungen hervorbringen. Genau.
Jetzt interessiert mich ja schon, also wie viel, also mit wie vielen Leuten macht ihr das, organisiert ihr das und macht ihr das ehrenamtlich, nebenberuflich? Macht ihr da jetzt so ein Social Business vielleicht draus und wollt das irgendwie skalieren, wie man so schön sagt, dass es auch in anderen Städten europaweit, weltweit gemacht wird? Wie sind da eure, also wie ist euer aktueller Stand und wie sind da eure Überlegungen, wie es weitergeht?
Ja, eine sehr berechtigte Frage. Ja, angefangen hat das Ganze natürlich als Freizeitaktion aus Spaß und weil wir dahinter standen und Lust an der Aktion hatten. Und als wir dann gemerkt hatten, dass es, also meine Schwestern und ich, gemerkt hatten, dass es sehr schnell immer größer wurde und immer mehr Menschen und immer mehr Cleanups und immer mehr Anfragen auch direkt kamen, haben wir gemerkt, okay, so nebenbei ist dann doch irgendwie schwierig. Und der Zeitpunkt kam ziemlich gelegen. Ich war gerade mit meinem Masterstudium fertig. Also ich habe Brandmanagement im Master studiert und Hanna, meine eine Schwester, ist von Berlin zurück nach Hamburg gezogen. Und Lena, meine dritte Schwester, die wohnt nämlich eigentlich in München und die unterstützt uns von dort aus ehrenamtlich. Und dann war der Zeitpunkt gekommen, dass wir gedacht haben, okay, wie sieht's jetzt aus? Was machen wir jetzt? Und ich bin wirklich keine risikofreudige Person und hätte nie in meinem Leben gedacht, dass ich irgendwas gründe, weil ich dachte so, nee, das traue ich mich nicht. Aber irgendwie dachten wir, okay, all or nothing irgendwie, lass uns das angehen und haben eine Stiftung gefunden, die uns finanzielle Starthilfe gegeben hat. Wir haben einen Businessplan geschrieben, ein Geschäftsmodell und haben das runtergeschrieben und gepitcht sozusagen. Und diese Stiftung hat uns Starthilfe gegeben. Und dann haben wir sehr schnell gemerkt, dass die Nachfrage wirklich von den Firmen kam. Wir wussten gar nicht so richtig, worauf wir hinaus wollten am Anfang. Wir hatten diese Cleanups organisiert, das lief super, aber hatten noch gar keine Zeit, das weiter zu denken, bis dann von Firmen wirklich Anfragen kamen, die gefragt haben: Hey, wir haben ein Sommerfest, wir haben eine Weihnachtsfeier, wir haben keine Lust mehr auf Bowlen, Kegeln, könnt ihr nicht vorbeikommen mit eurem Equipment und wir sammeln Müll zusammen und es gibt eine Spende für euch. Und dann haben wir schnell gemerkt, okay, die Nachfrage ist groß, wir haben das noch überhaupt nicht kommuniziert, dass wir sowas anbieten wollen. Und tatsächlich ist dieses Geschäftsmodell hinter Oclean durch die Nachfrage entstanden. Es war nicht unsere Idee, dass das so läuft. Und haben selber auch nie Akquise betrieben, sondern kriegen tagtäglich wirklich von Firmen selbst Anfragen, die gerne mit uns Müll sammeln wollen, genauso wie Workshops auch durchführen wollen, die momentan digital laufen. Genau. Demnach hatten wir am Anfang diese Stiftung, die uns finanzielle Starthilfe gegeben hat und waren einfach auch auf Spenden angewiesen und hatten dann für das Fahrrad beispielsweise eine Start Next, eine Crowdfunding-Aktion gestartet, aber dann auch schnell gemerkt, dass wir durch die Cleanups, durch die Firmen-Events und auch die Workshops Einnahmen generieren können. Und Hanna und ich, wir machen das tatsächlich momentan auch hauptberuflich. Und haben eine Werkstudentin, die uns in der Grafik unterstützt und in allem Kreativen, also die ist ein Multitalent, die macht Fotos und Social Media und alles mögliche Kreative. Und eine Freelancerin, die uns auch in der Konzeption und in der Strategie unterstützt. Also das Ganze, was dieses Workshop-Konzept und auch ein Weiterbildungskonzept angeht, da hat sie uns ganz viel geholfen. Und ja, so läuft das momentan sehr gut. Natürlich kam Corona irgendwann dazwischen. Wir haben trotzdem tolle Spendenunterstützung bekommen, aber haben dann digital unser Konzept umgestellt, sozusagen, dass wir die Workshops digital halten. Und das sind Workshop-Konzepte von 30 Minuten bis 90 Minuten, die wir individuell anpassen. und dort Firmen einfach einen Basic-Workshop zum Thema Mülltrennung, was für viele Leute auch nicht ganz klar ist, wie das läuft, zum Thema Plastik und Plastikvermeidung. Das sind so die Grundbausteine dieses Workshops. Genau. Hm.
Und das heißt, also nur so ein Gefühl zu bekommen, vielleicht mal so ein Mengengerüst, wie viel Veranstaltungen macht ihr? Also wie viel ist jetzt so, wie du es vorhin beschrieben hast, also öffentlich über Facebook-Einladungen, wie viel läuft über Unternehmen und wollt ihr das in weiteren Städten etablieren? Also wollt ihr so eine Art Multiplikatorwirkung erzeugen auch dadurch?
Ja, also jeder Monat ist komplett unterschiedlich, was jetzt die Mengen der Veranstaltungen angeht. Normalerweise haben wir einmal im Monat dieses öffentliche Cleanup auf jeden Fall durchgeführt und in einer Kooperation. Also da hatten wir mit verschiedenen Firmen, wie ich vorhin schon erwähnt hatte, dann ein Kooperations-Cleanup gemacht zu einem bestimmten Thema. Und das war auf jeden Fall einmal im Monat gesetzt. Aber hinzu kamen dann trotzdem manchmal auch andere Anfragen, wo es jetzt einen speziellen Kippen-Cleanup war, wo wir einfach nur Zigarettenstummel gesammelt haben. Da hatten wir in 4 Stunden 20.000 Zigarettenstummel gesammelt und die auch in so einer Plexiglasröhre hier in Hamburg vor der Rindermarkthalle, vielleicht kennst du die, Walter,
ja, natürlich,
ausgestellt. Und die steht da immer noch, die haben wir dort einbetoniert, diese Säule mit diesen 20.000 Kippen. Und immer wenn ich da bin, gucke ich dann natürlich, wie die Leute reagieren und die gehen da vorbei und bleiben natürlich ein bisschen geschockt stehen. Und da ist eine kleine Infotafel darunter und lesen sich das dann durch. Das ist dann schon ganz spannend. Das war dann so ein Special Cleanup sozusagen, wo wir dann ausschließlich Kippen gesammelt haben. Genau, aber normalerweise einmal im Monat dieses öffentliche Cleanup und dann je nachdem, wie die Nachfrage ist. Also wir hatten jetzt letztes Wochenende Freitag, Samstag, Sonntag ein Cleanup, jetzt haben wir Donnerstag wieder eins, aber zu der Corona-Zeit war es natürlich sehr, sehr ruhig, was die Cleanups angeht. Das kann mal sein, eine Woche lang durchgehend jeden Tag und dann mal wieder 3 Wochen gar nichts. Ja, wir sind jetzt nächste Woche mit der Deutschen Meeresstiftung auch auf einem Forschungsboot unterwegs. Da sind wir dann auch erstmal eine Woche lang nicht da. Da wird dann auch kein Cleanup, zumindest in Hamburg nicht, erstmal stattfinden. Mhm. Es ist super spannend. Dieses Müllthema kann man wirklich auf viele andere Themen auch anwenden und mit vielen Firmen kooperieren, weil, wie gesagt, dieses Thema uns einfach alle etwas angeht. Und das ist so super spannend, wie viele spannende Unternehmen und Menschen wir schon durch Oaklean kennenlernen durften. Ja, also jeder Tag, jede Woche ist anders.
Und wollt ihr in andere Städte auch gehen dann?
Ach ja, genau. Ja, das können wir uns auf jeden Fall vorstellen. Momentan haben wir in Hamburg alle Hände voll zu tun. Wie schon erwähnt, unsere dritte Schwester ist ja in München und vielleicht könnte sie dort eine Zweigstelle sozusagen irgendwann aufmachen. Wir waren auch vorletztes Jahr viel in anderen Städten unterwegs, mal in Berlin, mal in Bonn. Aber durch unser Lastenfahrrad sind wir natürlich, was den Radius angeht, schon ein bisschen eingeschränkt. Also das ist ein E-Fahrrad, man kommt damit schnell voran, aber wir sind dann doch jetzt erstmal im Umkreis von Hamburg beschränkt. Aber für die Zukunft kann ich mir das auf jeden Fall vorstellen.
Ich finde, ihr macht das richtig gut, auch die Marke, die ihr da aufbaut mit Oaklean. Und habe auch, also die Frage, die Walter gestellt hat, die brannte mir auch so ein bisschen unter den Nägeln, wo geht die Reise hin? Mhm. Weil ihr das scheint ja ein echter Selbstläufer zu sein. Ihr habt damit gestartet und die Anfragen purzeln nur so rein. Ich habe auch schon die ganze Zeit, während wir jetzt sprachen, überlegt, was könnte ich mit meinem Unternehmen bei euch alles anfragen? Das ist natürlich wirklich interessant, auch für Firmen und aber auch für Privatpersonen gleichermaßen. Ja. Und ihr habt ja wahnsinniges Potenzial, auch mit eurer Marke viel zu bewegen. Und das Müllthema ist wirklich noch so ein bisschen, wurde bisher mein Gefühl zumindest etwas stiefmütterlich behandelt.
Ja, absolut. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen der Unterschied. Ich meine, Marketing und Social Media, das wirkt immer schnell sehr oberflächlich, ist es auch in gewisser Maßen. Aber es hilft natürlich auch. Und ja, wir kommen beide aus dem Marketing- und Kommunikationsbereich, haben beide Agenturerfahrungen und Das ist manchmal sehr oberflächlich, aber wir haben gemerkt, wir haben gelernt, wie man eine Marke aufbaut. Und das hilft uns natürlich jetzt sehr. Und am Anfang zum Beispiel unsere Großmutter hat immer gesagt, ach Kinder, ihr habt doch studiert und jetzt sammelt ihr Müll, könnt ihr nicht einen richtigen Job machen. Die versteht natürlich nicht ganz, was wir da machen. Aber unser Studium hilft uns absolut. Und das ist natürlich, wir führen ja gewissermaßen auch eine Firma und da gehört so viel mehr dazu als Müllsammelaktionen vorzubereiten und zu organisieren. Und ja, es gibt natürlich auch viele tolle andere Unternehmen, die seit Jahren auf Problematiken der Umwelt aufmerksam machen. Aber natürlich denken viele Menschen in Schubladen und wenn der Look dieser Firma sehr, ja, dieses Klischee bedient, dann sind einfach viele Leute auch nicht interessiert. Und es gibt natürlich schon viele, viele Menschen, die sich dem Thema annehmen und sehr viel Bescheid wissen und sehr gut vorgehen. Aber wir versuchen auch so ein bisschen die Leute zu erreichen, die noch nicht so in dieser Green Bubble drin sind, die aber dann durch unsere bunten Bilder und unsere Aktionen so ein bisschen gelockt werden und an dieses Thema herangeführt werden. Weil die Leute, die schon in der Bubble drin sind, die müssen wir eigentlich gar nicht so erreichen und versuchen deshalb über diesen bisschen Lifestyle, was es dann ja irgendwo auch ist, und ja, das Marketing und die bunten Farben auch andere Menschen anzusprechen.
Ja, es macht Spaß, die Marke. Also von der Webseite, ich habe das ja vorhin schon kurz erwähnt, über den Social-Media-Auftritt bis hin zum Impact, den ihr wirklich habt, das dann in Zahlen zu hören. Und ihr habt ja das, wovon sehr, sehr viele Marken träumen, die Anziehungskraft und ganz, ganz viel Substanz auch einfach. Und ja, Social Media ist ein wichtiger Hebel, um auf solche Themen aufmerksam zu machen. Und Walter und ich sind beide aus der Wirtschaftspsychologie. Wir haben uns auch viel damit beschäftigt, wie man also Motivation und wie kommt man vom Wissen ins Handeln und so weiter. Und ich glaube, das ist ein sehr guter Ansatz, zu sagen, wir machen, dass es Spaß macht, wir schaffen Kontrasteffekte bei den Leuten, die das vielleicht nicht jeden Tag machen und für die das was Besonderes ist und damit machen wir es einprägsamer, also eigentlich wie aus dem Lehrbuch, könnte man sagen.
Ja, und das Schöne ist ja auch irgendwie, es ist ja schon eine sehr persönliche Marke, weil wir drei Schwestern stehen irgendwie so dahinter und sind bei allen Cleanups dann vor Ort und es gibt natürlich sehr viele Unternehmen, wo man gar nicht weiß, wer so dahinter steckt und weil wir das auch leben und das irgendwie uns Spaß macht und wir dahinter stehen und irgendwie unsere Werte mit Oaklean vermitteln, ist es auch irgendwie greifbar, glaube ich, dass viele Leute sehen, okay, diese drei Schwestern haben einfach mal losgelegt und sammeln Müll und machen das jetzt auch weiter, sind bei den Aktionen vor Ort und das macht es, glaube ich, auch noch ein bisschen greifbarer für die Leute, wer einfach dahinter steckt und was so unsere Motivation ist. Genau, deshalb klappt das alles sehr gut.
Für die, die das jetzt gerade nicht sehen, das wollte ich kurz erwähnen, weil ihr das wirklich sehr konsequent durchzieht, das können wir auch später rausschneiden, wenn das nicht erzählt werden soll. Aber du hast auch selbst dein Trinkglas, das du hast, ist recycelt.
Ja, das sieht man. Das ist richtig, genau. Das sieht man jetzt nicht. Das ist von einer Müsli-Marke. Ja. Genau, was in einem Glas ist und eine super Größe hat. Und ich trinke daraus sehr, sehr gerne. Und genau, das macht es vielleicht auch noch irgendwie ein bisschen authentischer, dass wir halt auch dahinter stehen und ja, das Ganze irgendwie auch fühlen, aber auch transparent sind, dass wir nicht von Tag eins sagen, okay, wir sind perfekt, wir wissen, wie es läuft und ihr müsst es auch so machen, sondern auch sagen Step by Step und auch wenn du noch nicht perfekt auf Plastik verzichtest, bist du trotzdem willkommen bei unseren Cleanups, denn jeder kleine Schritt zählt, weil wir sind auch nicht perfekt und das ja, kommt, glaube ich, ganz gut an.
Was mir ganz gut gefällt bei eurem Ansatz, und das ist eigentlich überhaupt nicht lehrbuchmäßig, ist, dass ihr das wachsen lässt oder entstehen lässt. Also das hat so was Emergentes irgendwie, ne? Also ihr habt irgendwie angefangen aus einer Lust und Laune heraus und auf einmal sind die Anfragen gekommen, auf einmal haben sich Dinge entwickelt und ihr reagiert sehr flexibel darauf, ne? Also das ist jetzt kein Startup, wir kennen das ja, Vicky, auch bei Social Startups, die sozusagen am Reißbrett geplant werden, ne, und dann mit bestimmten Meilensteinen versehen werden und auch ein bestimmtes Ziel schon sehr konkret verfolgt wird. Und bei euch habe ich den Eindruck, lasst es einfach mal so laufen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite seid ihr auch wirklich hinterher und ergreift die Gelegenheiten, die sich so bieten, sprichwörtlich beim Schopf, und entwickelt das so Schritt für Schritt und guckt, wo könnte der nächste Schritt hingehen. Und das finde ich sehr schön. Und das ist natürlich toll, dass ihr da offensichtlich so eine Lücke entdeckt habt auch.
Ja, danke schön.
Das finde ich wirklich sehr beeindruckend, wie ihr das aufbaut. Ihr seid drei Schwestern, das ist ein echtes Family-owned Business sozusagen, ja. Also mit drei Schwestern so ein Ding zu entwickeln, auch eine gemeinsame Firma aufzubauen, das ist schon, glaube ich, recht ungewöhnlich. Und auch in eurem Alter, da geht ja jeder so ein bisschen seine Wege und jeder hat so eigene Interessen. Und dass ihr da diesen gemeinsamen Nenner gefunden habt und auch tatsächlich jetzt so dahinter steht, das ist schon sehr beeindruckend. Magst du uns da ein bisschen was zu der Story erzählen, wie ihr überhaupt dazu gekommen seid? Habt ihr schon immer als drei Schwestern irgendwelche Dinge, irgendwelche Projekte zusammen gemacht?
Ja, sehr gerne, sage ich dazu was. Nee, tatsächlich haben wir gar nicht so viel gemeinsam früher gemacht. Also meine Schwestern sind nach dem Abi, sind auch Zwillinge, und die sind nach Berlin gezogen und wir waren gar nicht mal so eng früher. Ich war halt die kleine Schwester und die Zwillinge waren natürlich sehr eng und ja, ich war dann die kleine Schwester und habe mich natürlich auch oft ausgegrenzt gefühlt von den großen Zwillingen. Aber je älter wir wurden, desto vernünftiger wurden wir auch alle und haben uns dann auch immer mehr angenähert. Aber tatsächlich echt erst durch Oclean kam so diese enge Verbindung zwischen uns, weshalb ich am Anfang auch echt skeptisch war und dachte, oh Gott, wie soll das funktionieren? Wir sind so unterschiedlich. Aber ich muss sagen, durch Oclean, wir verstehen uns besser denn je. Das war das Beste, was uns passieren hätte können. Und man muss dazu auch sagen, dass unsere komplette Familie involviert ist. Ich habe das ja auch schon erwähnt, bei der Oma an der Garage steht das Fahrrad, bei den Eltern das Equipment. Und tatsächlich kam die Ursprungsidee auch echt auch von unserem Vater, denn er war in einem Kieler Verein tätig, wo er mal bei einer Müllsammelaktion dabei war. Und wir in der Familie waren schon immer alle ehrenamtlich tätig und haben uns engagiert, aber halt eben auch nebenbei, weil ich niemals diese Verbindung gesehen habe, aus etwas Gutem tun und Geld zu verdienen. Das war für mich in meinem Kopf nicht möglich. Und das war bestimmt auch vor vielen, vielen Jahren für viele Leute nicht möglich. Aber heutzutage merkt man ja, wie viele Purpose-Businesses und Social-Businesses es gibt, die beweisen, dass es möglich ist. Doch ich war sehr skeptisch am Anfang und war natürlich happy, dass wir das nebenbei alles so machen konnten. Aber unser Vater hatte eben diese Idee mit dem Müllsammeln eben auch und war von Anfang an auch sehr stark involviert und unterstützt uns auch immer mit dem Equipment und mit allen Fragen, die wir so haben, und ist auch voll dabei. Und das macht es irgendwie so schön, dass es wirklich irgendwie auch ein Family-Business ist und meine Schwestern und ich uns dadurch auch sehr angenähert haben. Und natürlich ist die Hemmschwelle geringer, wenn einen etwas stört, dass man das dann auch der Schwester dann direkt ins Gesicht sagt, was aber auch gar nicht unbedingt schlimm ist. Dann knallt es vielleicht mal kurz, aber ja, wir haben auf jeden Fall die gleichen Ansichten, was wir gemerkt haben und auch gemerkt haben, dass wir gar nicht so unterschiedlich sind, wie ich immer dachte. Das ist irgendwie auch eine schöne Erkenntnis und das funktioniert super gut. Und ja, ich bin super happy, dass das alles so innerhalb der Familie läuft.
Ich hatte mal in einem Startup gearbeitet, in dem auch unter den und im Gründerteam zwei Geschwister waren und die wurden in jedem Podcast gefragt, wie es ist, mit seiner Schwester oder mit seinem Bruder zusammen zu gründen. Das ja. Werdet ihr wahrscheinlich auch immer gefragt, auch von uns jetzt. Wir haben uns hier eingereiht in die Tradition.
Ja, viele denken auch irgendwie, dass wir auch noch zusammen wohnen. Und da sind wir beide mal direkt so, nein, um Gottes Willen. Also das geht dann auch noch zu weit. So weit kommt es dann nicht. Aber ja, das habe ich mich vorher auch immer gefragt. Oder Partner, die dann ein gemeinsames Business führen, die dann auch im Zweifel zusammen wohnen. Da dachte ich auch immer, oh Gott, auf keinen Fall. Aber ja, mit meinen Schwestern funktioniert es auf jeden Fall.
Sehr schön. Ich habe mich jetzt gefragt, weil ihr seid drei coole junge Frauen, Social Media affin oder beziehungsweise einfach sehr versiert darin, das merkt man. Und habe mich oft gefragt, also eure Zielgruppe, die ist ja genau dort auf Social Media. Und ist das aber auch eure erklärte Zielgruppe, beziehungsweise habt ihr euch darüber jemals Gedanken gemacht in dem organischen Wachstum? Also du als Brand-Person sicherlich, könnte ich mir vorstellen. Ja. Wer ist die Zielgruppe?
Das ist auch eine sehr gute Frage. Also am Anfang haben wir natürlich schnell gemerkt, dass wir über Social Media super Feedback bekommen haben. Dadurch konnten wir die Leute schnell erreichen und dadurch haben wir automatisch die jüngeren Menschen angesprochen. Und das funktionierte auch super und die jungen Menschen kamen auch zu unseren Cleanups und das war alles toll. Aber irgendwann haben wir auch gemerkt, okay, dieses Müllthema geht alle Menschen was an, egal welche Altersgruppe. Und dann hatten wir auch einen Vortrag in einer Gruppe von vielen älteren Herrschaften, die auch gesagt haben, so, hey, wir sind auch eure Zielgruppe. Und die haben uns erstmal so richtig darauf auch gebracht, weil sie sagten, wir haben Zeit und das Müllthema geht uns genauso was an. Und viele von denen haben sich auch tierisch über ihre eigene Müllsituation im Mülleimer vor der Tür aufgeregt und gesagt, hier, die Menschen im Haus können gar nicht richtig trennen. Und die waren auch total Feuer und Flamme. Wo wir auch gemerkt haben, okay, diese Menschen wollen wir natürlich auch ansprechen. Zumal natürlich auch, was die Spenden angeht, haben wir auch gemerkt, dass der deutsche Spendermarkt natürlich auch sehr viel von älteren Herrschaften besetzt ist. Und die wollen wir natürlich auch nicht ausschließen. Und auch durch Zeitungsartikel, die wir bereits hatten, haben wir dann direkt E-Mails auch von älteren Menschen bekommen. Genau, um es abzuschließen. Wir wollen alle Menschen ansprechen. Über Social Media ist es natürlich sehr einfach. Es ist unser Steckenpferd und dort sprechen wir gegebenermaßen die jüngeren Leute an. Wir haben aber auch einen Newsletter, wo sich auch die Freunde unserer Eltern beispielsweise alle angemeldet haben, die auch nicht mehr die Jüngsten sind. Und genau, versuchen einfach über verschiedene Medien, aber natürlich auch sowas wie Präsenzveranstaltungen, wo wir irgendwie mal auf einer Messe waren oder sowas, wo dann auch nicht nur die jungen Leute da sind, versuchen wir über viele verschiedene Kanäle alle Altersgruppen anzusprechen, weil, wie gesagt, das ja alle Menschen etwas angeht.
Ja, ich habe ganz viele Fragen, die jetzt, die wirken etwas durcheinander gewirbelt und out of concept und die sind sehr, sehr basic, aber mir ist das schon irgendwie klar, warum das nicht gut ist, meinen Müll auf die Wiese zu schmeißen, warum das nicht gut ist, keine Ahnung, den Bierdeckel oder die Kippe oder was auch immer irgendwo auszutreten. Aber ihr habt sicher mehr als nur Assoziationen und Vermutungen, ihr habt das sicher irgendwie gemessen, welcher Unsinn das eigentlich ist, Müll so wegzuschmeißen. Habt ihr euch da schon überlegt, welchen Impact ihr habt durch eure Aktion, beziehungsweise hast du ein paar Zahlen und Daten? Ich will eigentlich die das jetzt hören, so ein bisschen wachrütteln auch.
Sehr gerne.
Das ist der Plan.
Das klingt nach einem guten Plan. Also es gibt zwei Punkte, die das Ganze beeinflusst. Also zum einen natürlich die Umweltverschmutzung. Also laut der Stadtreinigung Hamburg sollen in Deutschland jeden Tag 137 Millionen Kippen auf dem Boden landen, was schon eine ziemlich heftige Zahl ist, meiner Meinung nach. Und wenn man bedenkt, dass eine Kippe bis zu 40 Liter Grundwasser verunreinigen kann, ist das auch ziemlich heftig. Und in so einem Kippenstummel stecken unfassbar viele Giftstoffe drin. Der Filter selbst ist aus Kunststoff, was auch viele Leute nicht wissen. Der ist nicht aus Papier und zerfällt nicht nach 2 Tagen, sondern bleibt da erstmal ein Weilchen. Also einfach gravierende Auswirkungen für die Umwelt. Natürlich auch Tiere, Hunde auf der Wiese, die Gänse und Enten von der Alsterwiese, von der ich vorhin gesprochen habe, die picken dort auf der Wiese herum, verschlucken gegebenenfalls die Kippenstummel und wenn das Ganze im Wasser landet, verenden auch wirklich Tiere an diesem Müll, den wir dort hinterlassen. Das ist ein Punkt. Aber natürlich auch dieses ganze Kreislaufthema wird unterbrochen. Also wir haben viele wichtige Rohstoffe. Plastik ist auch ein wichtiger Wertstoff, wenn man diesen in den Kreislauf zurückführt. Und wir haben in Deutschland den Vorteil, dass wir dieses gute Abfallsystem haben. Es existiert immerhin. Wie gut das dann wirklich umgesetzt wird mit Export in andere Länder, ist nochmal ein anderes Thema. Aber das Abfallsystem ist vorhanden, was es in vielen anderen Ländern zum Beispiel nicht gibt. Und da ist es halt ganz wichtig, dass man diese Wertstoffe wieder in den Kreislauf zurückbringt, in das Recycling-System, damit daraus gegebenenfalls wieder neue Produkte entstehen. Weil alles, was wir kaufen, was wir besitzen, das ist unsere Verantwortung, was damit passiert, ob das zu Müll wird oder ob wir es in diesen Kreislauf zurückbringen. bringen. Und wir Menschen müssen einfach viel mehr in diesen Kreisläufen denken, dass Secondhand, Upcycling, Recycling, dass das alles Chancen für uns sind, die Produkte, die wir produzieren und besitzen, einfach wieder denen ein neues Leben zu geben oder in diesen Kreislauf zurückzubringen. Deshalb, ja, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir den Müll nicht liegen lassen und vor allem auch trennen. Das ist vielen Leuten, glaube ich, auch nicht bewusst. Und es gibt diesen Mythos, dass viele Leute denken, dass der Müll doch eh am Ende wieder zusammengeschmissen wird. Das ist aber nicht so. Wir sind extra mal zu einer Müllverwertungsanlage gefahren, wo der Restmüll zum Beispiel hinkommt. Und ja, ist super spannend. Also da kann man in Hamburg hier zum Beispiel Führungen kostenlos mitmachen. Und das klingt jetzt erstmal vielleicht nicht so spannend für den einen oder anderen, dass man sagt, okay, interessiert mich jetzt nicht so, wo der ganze Müll landet. Aber ich fand es super spannend. Das ist eine riesengroße Grube, wo ein großer Greifarm drüber schwebt und diesen ganzen Müll durchwühlt und durchmischt, damit er besser brennt am Ende, also der Restmüll jetzt. Ja, fand ich eine tolle Erfahrung, um wirklich mal zu sehen, wo unser Müll denn landet. Denn wir schmeißen ihn in den Mülleimer, dann kommt er in die Tonne und weg ist er. Also das war eine spannende Erfahrung auf jeden Fall.
Ja, ich habe ja schon angekündigt, dass die Fragen, die ich habe, jetzt so ein bisschen durcheinander gewirbelt kommen und wir uns nicht mehr an die Struktur halten. Aber ich will noch einen Schritt zurück machen zu dem Punkt, an dem du für dich wusstest, okay, jetzt ist es eine gute Idee, meinen Job zu kündigen, beziehungsweise mich gar nicht erst irgendwie auf einen normalen Brotberuf zu bewerben, sondern selber zu gründen. Hatte das für dich mit Mut zu tun? Wenn ja, wie hast du es geschafft, den Mut aufzubringen? Was ging da in dir vor? War das ein Zerdenkprozess oder war das für dich völlig klar?
Ja, also völlig klar war es auf jeden Fall nicht für mich. Ich hatte ja schon erwähnt, dass ich nicht so eine risikofreudige Person bin. Es muss ja nicht gleich ein Risiko sein, was zu gründen, aber für mich war es das am Anfang. Und ich musste auf jeden Fall sehr viel Mut aufbringen. Ich war auch sehr skeptisch am Anfang und letztendlich haben mich dann schon meine Schwestern und mein Vater so ein bisschen nicht überredet, aber überzeugt, würde ich eher sagen. Und für mich war einfach ein Punkt, ich hatte in einem Job gearbeitet, der mich am Ende des Tages einfach nicht zufriedengestellt hat. Und ich hatte immer andere Freunde, die im sozialen Bereich gearbeitet hatten und von ihrem Job erzählt haben. Und ich fand das spannend und ich habe Fragen gestellt und war so auch toll und fand das einfach super. Und von meinem eigenen Job habe ich dann auch nicht so gerne erzählt und hat auch niemanden so richtig interessiert und dachte irgendwie so, ja, das kann es doch nicht sein, dass ich am Ende des Tages irgendwie nach Hause komme und mir denke so, ja, ich habe da irgendwelche Zahlen von links nach rechts geschoben und was mache ich da eigentlich? Und ich hatte ja auch schon erwähnt, dass wir nebenbei ehrenamtlich immer tätig waren. Und das hat uns dreien so viel gegeben. Und wie gesagt, ich hätte halt nie gedacht, dass man das kombinieren kann, was Gutes tun und arbeiten oder Geld verdienen. Und demnach war das für mich eine klare Sache. Okay, ich habe meinen Job, der kann auch mal Spaß machen, aber der ist halt da, um Geld zu verdienen. Und dann habe ich meine ehrenamtlichen Tätigkeiten, die mir Spaß machen, die mir Sinn geben, die mir ja ganz, ganz viel geben. Und letztendlich gab es dann diese Möglichkeit mit Oclean, wo das war auf jeden Fall nicht meine Idee, das zu gründen. Aber diese Möglichkeit gab es dann. Und dann dachte ich, okay, jetzt oder nie. Und dadurch, dass wir auch die Stiftung hatten, die uns Starthilfe gegeben haben, war ich jetzt auch keinem großen finanziellen Risiko ausgeliefert. Hätten wir es irgendwie gegen die Wand gefahren oder es hätte nicht gefruchtet, so wie es das jetzt tut, dann hätte ich mich einfach irgendwo bewerben können und hätte einfach aussteigen können sozusagen. Demnach war das nicht ganz so schwer, aber es hatte auf jeden Fall viel mit Mut zu tun. Auch so was, wie will ich nach außen treten, wenn irgendwie andere Leute, ich hatte dann eine aus meiner Grundschule wieder getroffen, beim Sport per Zufall, die dann erzählt hatte, sie ist jetzt Kinderärztin. Und dann hatte sie mich gefragt, was machst du denn so? Und das war noch ganz in den Anfängen von Oakley und ich konnte es gar nicht so richtig erklären, was ich da eigentlich mache und habe dann vor mich hingestammelt und ja, also wir sammeln irgendwie Müll und wollen Aufmerksamkeit und ist jetzt auch gar nicht verstanden. Ich war auch am Zeitpunkt, wo ich selber überhaupt nicht verstanden habe, was genau unser Ziel ist. Und war danach dann auch verunsichert, also okay, war das jetzt wirklich das Richtige? Ich möchte ja auch nach außen hin, dass die Leute verstehen, was ich mache. Und es gibt mir eigentlich so viel, aber ich kann es irgendwie noch nicht so ausdrücken. Und das war aber auch eine gute Erfahrung, das zu machen, dass man da einfach mutig ist und dazu steht, was man macht, auch wenn es vielleicht für andere noch nicht so greifbar ist. Genauso wie unsere Großmutter, die uns fragt, warum wir nicht einen richtigen Job ausüben können. Aber mittlerweile ist es das Beste, was mir passiert ist. Und ich kann es auch gut greifen und gut erklären und ist mir auch egal, ob die Person gegenüber das versteht oder gut findet oder nicht. Ich finde es super, ich bin happy und bin einfach so froh, dass es so gekommen ist und wir gemeinsam diesen Schritt gegangen sind und wir mutig waren und Oakling gegründet haben.
Spannend. Wie lang seid ihr denn durchfinanziert momentan?
Ja, das war ein Up and Down. Es hieß eigentlich, dass wir ein Jahr lang von der Stiftung unterstützt werden. Dann kam aber Corona und wir hatten das große Glück, dass sie uns weiterhin zumindest zum Teil unterstützt haben. Aber jetzt seit einem Monat ungefähr können wir durch die Einnahmen auch wirklich gut unsere Kosten decken und bekommen immer wieder Spenden. Das ist natürlich auch sehr, damit kann man nicht rechnen, damit kann man nicht kalkulieren mit Spenden. Die kommen und manchmal kommen sie nicht. Aber ja, momentan ist das monatlich auf jeden Fall auch, können wir auf jeden Fall mit etwas rechnen. Auch Firmenkooperationen gibt es dort auch, die dann beispielsweise von sich aus sagen, okay, bei dem Abverkauf unserer Produkte gehen 10% an Oakley diesen Monat. Und davon haben wir tatsächlich besonders viele Anfragen auch oder beziehungsweise bieten die uns das an, die wir natürlich dankend annehmen, diese Angebote. Das kommt auch nochmal hinzu, wo wir auch gar nicht so dran gedacht haben, dass die dort einfach mit dem Verkauf ihrer Produkte gleichzeitig uns unterstützen. Und das hilft uns natürlich auch enorm.
So wie ich das anhört, habt ihr auch immer wieder neue Einnahmequellen erschlossen. Und das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Habt ihr sowas wie eine Fördermitgliedschaft, also wo dann sozusagen Spenden monatlich oder jährlich reinkommen?
Ja, wir sind gerade dabei, so ein Spendentool sozusagen aufzusetzen auf unserer Webseite, wo man sich dann sozusagen den Zeitraum aussuchen kann, ob man jetzt regelmäßig spenden will oder nur einmalig. Wir haben gerade auch unsere Website neu gemacht und jetzt letzte Woche auch einen kleinen Online-Shop veröffentlicht. Natürlich wollen wir jetzt keine Klamotten vertreiben. Jeder Mensch hat eh genug Klamotten im Kleiderschrank. Aber wir haben angefangen, uns selber Pullis zu bedrucken oder zu besticken. Und die Leute wollten auch so einen Pulli haben. Und dann dachten wir, okay, ist natürlich cool, wenn Menschen mit einem Oakley-Logo durch die Gegend laufen und Leute fragen, hey, was ist denn das? Aber das alles passiert in sehr kleiner Auflage. Und zudem haben wir auch einen Mülltrennungsposter zum Beispiel oder einen Taschenaschenbecher, auch sinnvolle Dinge dort in diesem Online-Shop, einfach so kleine Gadgets, die einem im Alltag vielleicht ein bisschen helfen können. Und natürlich auch eine kleine Einnahmequelle, das soll auf jeden Fall kein neues Standbein für uns werden, aber das unterstützt natürlich auch.
Merchandising.
Ja, so kann man es nennen, Müll-Merchandising, genau.
Aber es gibt ja ganz tolle Sachen, es gibt auch Socken, es gibt, also man sollte mal auf die Webseite gehen und sich das ansehen, das ist meine Empfehlung.
Dankeschön.
Marie, wir haben immer eine Rubrik ganz am Ende und ich würde gerne dahin gehen. Gerne. Und das ist die Steve Jobs Frage und da stellen wir all unseren Gästinnen und Gästen die Frage, wenn ihr jetzt Steve Jobs wärt bei dieser Stanford-Rede, was hättet ihr den Studierenden, die das anhören oder den Absolventinnen mit auf den Weg gegeben, die drei großen Learnings oder Lebensweisheiten oder Dinge, die andere von euch lernen können. Was wäre das bei dir?
Ja, wir hatten ja eben schon über das Thema Mut gesprochen, auch wenn das nicht mein Steckenpferd ist oder war am Anfang. Ich glaube, mutig sein kann immer helfen. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich war es dann irgendwie gezwungenermaßen am Ende auch und das hat mich hierher gebracht und das war ein sehr, sehr wichtiger und guter Schritt. Und auch ein weiterer Punkt ist auf jeden Fall, was ich anderen Menschen vielleicht auf den Weg geben kann, offen zu sein, offen für Neues zu sein. Ich glaube, es gibt bestimmt auch viele Leute, die Gewohnheitsmenschen sind. Wir sind ja von Natur aus Gewohnheitstiere, die Menschen. Aber neue Sachen können auch Gutes bringen. Und dieser Mut und diese Offenheit für Neues hat mich auch manchmal ja, also manchmal bin ich daran auch gescheitert und es gab auch schlechte Erlebnisse natürlich, aber die haben mich auch irgendwie weitergebracht und daraus habe ich auch gelernt. Deshalb, es wird nicht nur Gutes bringen wahrscheinlich, aber man lernt dazu. Aber ein dritter Punkt, der mir auch sehr wichtig ist, ist, dass man sich selbst nicht verstellen sollte und immer man selbst sein sollte. Das klingt vielleicht auch ein bisschen abgedroschen und das sagt man auch so leicht daher. Aber ja, wenn man sich selbst irgendwie treu bleibt und das auch vertritt, was man selbst fühlt und welche Werte man selbst vertritt, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil man so auch nur authentisch bleiben kann, aber auch irgendwie Spaß und Freude an der Sache haben kann und da einer Leidenschaft nachgeht, wenn man sich selbst irgendwie treu bleibt. Das sind drei Punkte, die man vielleicht so schnell daher sagen kann, die sich nicht leicht umsetzen lassen, aber es sind auf jeden Fall drei Punkte, die mir mit dem Werdegang Oaklean sehr, sehr weitergeholfen haben.
Das ist schön.
Vielen, vielen Dank.
Mutig sein, Lerngelegenheiten nutzen und sich selbst treu bleiben und der inneren Stimme folgen mit meinen Worten. Toll. Vielen Dank, Marie.
Ich danke euch.
Ja, danke.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Wir sind am Ende. Schön, dass ihr wieder dabei wart bei unserem Podcast über Sozialunternehmertum und Menschen, die sowohl Wirtschaft als auch Gemeinwohl im Blick haben, wie wir heute wieder gehört haben. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und ihr fandet es auch so interessant wie wir. Schaltet wieder ein das nächste Mal. Wir freuen uns auf euch. Viele Grüße, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.